Besser wissen, der Podcast von golem.de.
Hallo, mein Name ist Martin Wolf und ich bin der Podcast-Beauftragte von golem.de. Und bevor wir in den Podcast starten, muss ich die folgende Information loswerden. Dieser Podcast wurde mit Hilfe von maschinellem Lernen nachvertont. Es handelt sich um die übersetzte und stimmgeklonte Version des Podcasts, der im englischsprachigen Original ebenfalls auf dieser Plattform erschienen ist. Der Link zum Original ist in den Shownotes zu finden. Wir sehen diese Art, den Podcast auf Englisch und Deutsch anzubieten, als Experiment an. Wir haben auf umfangreiche Nachbearbeitung der Nachvertonung verzichtet. Unser Gesprächspartner Richard Eske hat diesem Übersetzungsexperiment zugestimmt. Wir unterhalten uns mit ihm über den TRS-80 Heimcomputer. Viel Spaß!
Richard, danke, dass du in mein Büro gekommen bist und um zu sprechen über den TRS-80. Ich habe sie beim VCFB getroffen. Das ist das Vintage Computer Festival Berlin. Ich wurde zu deinem Tisch hingezogen, als ich diesen grauen Computer mit etwas, das wie ein Fernseher aussah, sah. Als Monitor. Und ich wusste natürlich, dass es ein TRS-80 ist. Aber wie es in Europa normalerweise der Fall ist, weiß ich nicht viel darüber. Wo oder wie haben Sie Ihren ersten TRS-80 gesehen? Was ist die Geschichte dahinter?
Mein erster TSR-80 war tatsächlich der größere, der dort war. Also hatte ich drei TRS-80s dort. Es gab das Modell 1 und das Modell 3 und dann das Modell 100, das ich habe. Ich habe auch noch eins, das der Coco 2 oder der Color Computer 2 wäre, der ebenfalls als TRS-80 bezeichnet ist. Aber dieser hat tatsächlich Probleme, also habe ich ihn nicht mitgebracht. Aber der TRS-80, den Sie beschreiben, ist der TRS-80 Modell 1 und sein Monitor ist ein schwarz-weiß Fernseher.
Und ist dieser Computer tatsächlich der, den Sie damals bekommen haben? Oder hatten Sie einen?
Mein erster richtiger Computer wäre ein Commodore 64. Das wäre mein erster echter Computer.
Du hattest einen C64, von dem ich immer dachte, dass er in den USA nicht so verbreitet war.
Es war sehr verbreitet.
Aber er war es.
Es war eines der großen. Es wurde als eines der größten in den 80er Jahren angesehen. Wenn nicht sogar als das größte. Der Atari hatte den 400 und 800 und das war groß, aber es begann ein wenig nachzulassen. Und dann öffnete der Commodore Fiese den Markt für günstige Computer und dann schlug der Commodore 64 diese Tür einfach weit auf. Äpfel waren zu teuer, um vollständig eine Spielkonsole oder eine Maschine zu sein, die man seinem Kind geben würde. Aber ein Commodore lag in einem günstigen Preisbereich, wo man das tun konnte.
Als du das sagst, erinnere ich mich. Stimmt. Es gab einen Werbespot mit William Chetner von Enterprise, der den VIC-20 als Wundercomputer der 80er Jahre lobte, glaube ich. Das war ja,
als es im Jahr 1980 herauskam, wurde es so betrachtet, weil es eine der ersten Computer mit echter Grafik war, farbiger Grafik, preiswert.
Aber wir gehen 3 Jahre zurück. Das ist 1977. Dort gibt es die sogenannte 1977 Trinity, die aus dem Apple II und dem TRS-80 besteht. Und den Commodore PET?
Ja, also
wenn du wählen könntest, welchen würdest du jetzt?
Wenn ich wählen müsste, gefällt mir, dass das Apple-Gerät die besseren Grafiken hatte. Man müsste sich beim PET viel mehr anstrengen. Der PET hatte, glaube ich, überhaupt keine Grafik außer der alphanumerischen und der TRS-80 hatte sehr blockige Grafiken und war auch nur zweifarbig, während der Apple hatte 16 oder 6. Also war es teurer, aber es konnte auch mehr.
Das tat es. Und diese Trinity, in gewisser Weise, sie initiierte den Start der Heimcomputerrevolution, weil diese drei die ersten waren, die zusammengebaut und bereit waren, in einem Geschäft, einem normalen Laden, gekauft zu werden. Ich meine, natürlich ein lustiger Laden. Aber
nicht mit irgendwelchen Auswahlen herumfummeln. Sie mussten nicht mit ROM-Chips oder irgendetwas arbeiten. Sie mussten sie nicht installieren und sie mussten sie nicht tatsächlich löten, was bei den anderen der Fall war. Ja, wenn sie Geld sparen wollten oder sie mussten extra bezahlen, damit es jemand anderes für sie macht.
Also die anderen beiden können wir nicht sicher abdecken.
Anstatt
zwei.
Das andere.
Und das Pad, die sind wie ich. Ich vom Aussehen her würde ich das Pad sagen. Aber auf der anderen Seite hat der TAS 80 ein sehr markantes Aussehen. Ich würde sagen, es ist einfach, ja, es ist besonders. Also, aber wir bleiben beim TRS 80. Weißt du, die Hintergrundgeschichte, ich meine, TRS steht für Tandy Radio, was
vorher
bereits ein Thema ist.
Tandy Tanning Company kam zuerst mit Radio Shack in Kontakt. Also kauften sie die Elektronikfirma Radio Shack und arbeiteten an einer Verteilung von Elektronik. Und dann, als sich die Technologie in den 70er Jahren weiterentwickelte, sahen sie eine Gelegenheit, viele dieser fertig erhältlichen Komponenten in einen Computer zu integrieren. Da Computer zu der Zeit von 1970, 1975, als sie wahrscheinlich anfingen, sich das tatsächlich anzuschauen, sahen sie wahrscheinlich, dass sie das wahrscheinlich tun könnten. Und da sie bereits ein Unternehmen mit Ressourcen waren, konnten sie es relativ günstig tun. Und das ist, was die Großen, der Antrieb für das TRS-80-Modell 1 war, dass es billig war. Es war weitaus günstiger. Ich glaube, es war wie die Hälfte der Kosten eines. Wir kommen bei den Zahlen. Ich habe sie hier.
Richard,
okay.
Willkommen zu den spannenden Zahlen. Willkommen dazu. Aber, okay, Radio Shack ist ein Name, der selbst für jemanden, der nicht fließend Englisch oder was auch immer spricht, seltsam ist. Ich meine, was ist überhaupt ein Radio Shack? Und es stellt sich heraus, dass ein Radio Shack der Ort ist, wo das Radio ist. Die Amateurfunker, meistens Männer, nehme ich an, in den frühen Jahren des Radios, so in den 20ern oder so, es gab eine wachsende Szene von Amateurfunkern und sie wurden von diesem Unternehmen bedient, das genannt wurde, die sich nach dem, was sie sagten, wo der Radiosender ist, Radio Shack nannten. So wusste jeder, okay, hier kann ich bekommen, wie mein Elektronikfix, was auch immer es ist. Und dann, wie du gesagt hast, hat Tandy sie gekauft und Tandy war ein Ledergerberei-Unternehmen.
Ja.
Es ist ein bisschen seltsam, dies zu haben. Denn ich bin sicher, Sie wissen, dass es ein weiteres Lederunternehmen mit Ihren Händen in der Mikroelektronik gibt, nämlich Coleco. Ist es in den USA normal, dass Lederfirmen anfangen, sich mit Mikroelektronik zu beschäftigen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ja, nach einigem Nachdenken ist es irgendwie interessant, dass zwei Lederfirmen ungefähr zur gleichen Zeit in die Elektronik einsteigen und dann Computer produzieren würden.
Es ist seltsam und keiner ihrer Computer hat eine Lederausstattung. Nun, das ist ein Rätsel.
Es ist verdammt viel.
Ich meine, es hätte so schön sein können.
Ich denke, sie wollten die Preise niedrig halten. Also ich denke zusätzlich $100 im Leder, es könnte auch Hitzeprobleme gegeben haben.
Ich weiß es nicht, wir werden es nie herausfinden.
Nun, das werden Sie.
Aber was wir herausfinden können, ist die Geschichte hinter dem TRS 80. Es gibt eine lustige Geschichte darüber, wie Sie es den Führungskräften vorstellten. Weißt du davon, wie es dazu kam?
Nicht ganz.
Nein. Ich habe einige Recherchen vor diesem Podcast durchgeführt und diese Geschichte gefunden, wie sie einer der Verkaufs-, oder nein, nicht die Verkaufstypen, was ist das Gegenteil? Hast
Forscher.
Du so etwas wie...
Ein Forscher?
Nein, wenn du so eine große Elektronikkette hast, gibt es jemanden, der schaut, um es zu starten, muss man kaufen, ja? Der Einkäufer?
Oh,
okay.
Ein Auto?
So einfach ist
ein
das.
Einkäufer.
Da ist einer dieser Einkäufer und er trifft sich mit anderen Leuten und dann sagen sie, ja, wäre es nicht schön, einen Computer zu haben? Also, weil sie sahen, dass das im Homebrew Computer Club ein Thema war, was damals eine Sache war. Und da war einer dieser Homebrew-Leute namens Steve Leininger, der offensichtlich sehr talentiert war in Ideen entwickeln, um dies in ein echtes Produkt zu verwandeln. Weil es eine Sache ist zu sagen, okay, wir sind wie eine Elektronikkette und wir können all das tun und wir haben die Teile, aber man muss das Wissen haben, um das zusammenzusetzen. Und er sagte, wäre es nicht schön, einen Computer zu haben? Der ist ein Bausatz, der bereits komplett zusammengebaut ist. Das war der Trend in den späten 70er Jahren. Und sie haben es mit nicht viel Geld gemacht. Es gibt eine Zahl und sie beträgt $150,000 für die Entwicklung des gesamten Computers, was erstaunlich niedrig ist.
Ja, ja. Ich erinnere mich an Millionen Geschichten von Millionen, die an Atari für die 2600 geschickt wurden. So viele Millionen, dass sie tatsächlich eine Investition von einer Time Warner erhalten mussten für den Atari 2600, weil sie so viel Forschung benötigten, um zu sehen, dass der TRS-80, ich wusste, es fühlte sich an wie der TRS-80, wirkte wie etwas Zusammengeschustertes und Hochgeworfenes, seltsamerweise ähnlich wie die ursprünglichen IBMs tatsächlich, weil diese auch einfach zusammengeworfen wurden und dann ein BIOS hatten. Aber das ist im Wesentlichen, was hier passiert ist. Ich konnte sehen, dass sie eine sehr einfache, sie hatten eine 80-Speicher in diesem Fall. Ich denke, 4 Kilobyte insgesamt für das erste sehr grundlegende ROM. Und das könnte passen. Und dann einfach in ein Plastikgehäuse stecken. Und sie hatten die Mittel?
Der Produktion, die Atari wahrscheinlich nicht hatte. Oder ich meine, sie hatten wahrscheinlich alle Komponenten, die sie benötigten, bereits auf Lager. Ja, was Atari nicht hatte, sie mussten alles einkaufen. Aber als Radio Shack wahrscheinlich hatte, was uns zum Monitor bringt, das ist ein guter Punkt, wie sie bereits bestehende Technologie genutzt haben, um diesen Computer zusammenzustellen, weil der Monitor einfach ein Fernseher war, ja, ohne den Tuner.
Ja, ich habe tatsächlich den ich hatte, geöffnet. Ich habe kürzlich das Netzteil dafür besorgt. Auf diesem Festival oder bei diesem Treffen war es wirklich das erste Mal, dass ich es eingeschaltet und für längere Zeit angelassen habe. Ich habe es geöffnet und den Fernseher entstaubt und habe es angesehen, sichergestellt, dass die Kondensatoren keine Probleme hatten oder ähnliches. Aber das wäre das erste Mal und es funktionierte sehr gut. Aber ich konnte sehen, wo ein Tuner sein würde, weil sie die Ausschnitte für die Drehknöpfe auf der Rückseite hatten. Damals hatte man vollständige Drehknöpfe, um sie einzuschalten. Und so hatte man die Lautstärkeregelung und den Drehknopf. Und vielleicht würde man UVA verwenden.
UHF?
Ja.
Ja.
UHF und so weiter. Und man müsste zum richtigen
Kreis. Wenn Sie wissen, wonach Sie suchen, werden Sie es sehen. Natürlich werde ich ein Bild davon in den Shownotizen verlinken. Sie werden sehen, dass der eigentliche Bildschirm nicht zentriert ist, was für einen Computerbildschirm sehr ungewöhnlich ist, weil es keinen Grund gibt, ihn nicht zu zentrieren. Aber wenn es ein Fernseher ist, der offensichtlich einen Lautsprecher auf der rechten oder linken Seite
Lass
hat,
es uns tun.
In diesem Fall auf der rechten Seite, ja, dann ist er nicht zentriert. Also, ja.
Wir werden das in die Shownotes aufnehmen. Selbst in den 70er Jahren waren Schwarz-Weiß-Fernseher tatsächlich eine Ware und sie waren sehr billig, weil die Elektronik einfach war. Die Farbfernseher waren im Kommen. Aber man könnte mit einem einfachen Schwarz-Weiß-Bildschirm den Computer machen. Und genau das haben sie gemacht.
Also, wir sind immer noch in den 70ern und der Bau, das Projekt TRS-80, ist im Gange. Es war alles genehmigt und sie haben alles zusammengefügt. Und sie hatten eine, kennst du die Geschichte über die erste, die Präsentation an die Vorgesetzten?
Es muss interessant gewesen sein.
Ja, das ist es. Sie zeigten es Charles David Tandy.
Okay, einer der Dandys.
Und das war, ja, wie der Name schon sagt, einer der wirklichen Chefs der Konzerne. Und sie zeigten es dann mit Steuerbuchhaltung, weil es einen Nutzen haben sollte. Ich meine, das
Spiel
würde diesem
zwei.
Typen nicht zeigen, aber... Wissen Sie, jeder muss seine Steuern machen. Und einer der Punkte ist natürlich, dass man sein Gehalt eingeben muss. was er tat. Was dazu führte, dass das Programm abstürzte, weil das Gehalt über 150.000 war. Es war ein 16-Bit-Integer. Und sie fragten ihn, okay, es ist in Ordnung, so viel Geld zu verdienen, aber für den Computer wäre es gut, wenn sie nur 32.000 im Jahr abziehen könnten. Er stimmte zu, nicht so wenig Einkommen zu haben, aber er stimmte zu, es einzugeben. Und dann funktionierte es. Sie haben es zur Auslieferung gebracht. Ich weiß nicht, woher diese Anekdote stammt. Ich werde versuchen, einen Link in die Beschreibung zu setzen. Ich bin nicht sicher, ob sie richtig ist, aber sie ist sehr nett.
Es klingt interessant.
Ja, das tut es. Also du schätzen Sie, wie viele Computer sie verkaufen werden. Ich meine, es gab dafür keinen Präzedenzfall.
Ja, in den 70er Jahren, besonders wenn es 77 war, ja, es gibt keinen Präzedenzfall, weil diese drei im ursprünglichen Triumphzug. Das war es, weil ich denke, dass Ataris Computer im Jahr 1979 herauskam. Also waren diese drei es. Das waren die ersten drei.
Also dachten Sie, ich meine, die Typen, die Französisch war der eine. Einer hieß Herr Französisch, er war von Radio Shake. Und der neue Ninja war der, der vom Homebrew Computer Club kam. Und sie waren sehr optimistisch. Sie sagten, wir könnten 50.000 machen. Aber die Führungskräfte dachten, nee, komm schon. 1.000 bis 3.000. Darauf haben wir uns geeinigt. Dann sagte einer von ihnen, okay, also machen wir 3.500. Denn das ist die Anzahl der Geschäfte, die wir haben. Also selbst wenn sie nicht verkauft werden, das Geschäft kann sie für die Buchhaltung verwenden, was gut wäre oder nicht. Also sagten sie, okay, wir machen es. Nun, was geschah war, dass 15.000 Menschen in den ersten Tagen der Ankündigung Radio Shack anriefen, um einen TRS-80 zu kaufen. Die gesamte Telefonleitung wurde lahmgelegt.
Das kann ich sehen. Das wäre lustig. Es ist definitiv...
In den ersten anderthalb Monaten verkauften sie über 10.000 und im Laufe der Produktlebensdauer über 200.000. Was ist
ganz genau
eine Menge, ja, für diese Zeit?
Für die 1970er Jahre, weil das tatsächlich... Das sind Apple zwei Zahlen. Ist in diesem Bereich. Wenn du Hunderttausende verkaufst, dann ist das was der Apple II.
Nein.
Das ist
der Teil, in dem ich mit den Zahlen gehe. Nun, die TRSer anfangs, der Preis für ein Kit, offensichtlich hatten sie ein Kit, aber es wurde nicht erwartet, dass viele Leute es kaufen. Es kostete $399, was heute $2000 ist. Das normale Modell mit dem Monitor und dem Tonbandgerät, das natürlich notwendig ist, um Daten in und aus diesem Ding zu bekommen, kostete $599, was ist $3.116,59 in zwei Tagen. Was nun ja? Ja, wir haben den 24. November, was in Deutschland über 7.000 deutsche Mark betragen hätte. So kann man sofort sehen, warum es so lange gedauert hat, bis Deutschland mit Computern aufgeholt hat. Der Wechselkurs für die US-Währung, für den Dollar, war so hoch, dass die Preise in den Himmel schossen. Ich gebe Ihnen ein weiteres Beispiel, denn das ist, ich liebe es. Der Apple II, der war der am teuersten von Ihnen. Ja, es war das Premium, ja. Das war in Dollar, es war 1.298 beim Start, ja, was über... $6.700 heute und es betrug stolze 15.600 deutsche Mark. Nun, ein VW Käfer oder Beetle, wie Sie ihn nennen könnten, im Jahr 1977.
Okay, scheiß drauf, in Ordnung.
In der Cabrio-Version, die bessere ist, mit einem Zigarettenanzünder als Standard, die bessere ist, hätte 1.403,55 deutsche Mark gekostet. Da haben Sie es. Das ist ein Apple-Computer für Sie im Jahr 1977. Um uns in die richtige Perspektive zu setzen, warum hatten die Deutschen keine Computer, als die US-Amerikaner sie Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre hatten? Wirklich, es ist die Währung. Es war schwierig, für diesen Geldbetrag einen Computer zu bekommen. Aber wenn du sagst, es sei sogar in den USA kompliziert gewesen... weil es keinen Präzedenzfall gab und die Leute nicht wussten, was sie erwarten sollten. Stell dir die Situation in Europa vor. Es war noch schlimmer. Ich habe bereits erwähnt, dass es sich sehr gut verkauft hat. Fallen Ihnen noch andere Gründe ein, warum es erfolgreich gewesen sein könnte?
Radio Shack selbst. Sie besaßen den Vertrieb. Sie besaßen Radio Shack, sodass sie diese an die Geschäfte senden konnten. Und die Geschäfte konnten sie dann kaufen. Außerdem war Radio Shack im Besitz aller Elektronik und war ein großer Akteur im Elektronikbereich. Die Leute, die sich hingezogen fühlten, die bereits einen Computer kaufen möchten, gehen in diese Läden. Also einen Computer zu finden, der halb so viel kostet oder sogar mehr als, sagen wir, ein Apple II, würde wahrscheinlich dafür sprechen, besonders wenn Sie an geschäftsbezogene Dinge denken.
Tigger, ich meine, der Grund, warum ich ein Apple II ausgewählt habe, sind die Grafiken. Aber wenn ich ein Buchhalter wäre oder eine Arbeit mache, würde es viel schwieriger zu sagen, ob sie es wollen oder nicht, weil sie beide blinken. Und die Grafiken, die sie bekommen, sind funktional. Sie sind schwarz-weiß und sie können auch sehen, haben die Zahlen, haben die Killer-App, wie das Apple II sagen würde, wäre das das schnelle Kalkulationsprogramm.
Superheld? War es Supercock? Nein, was war es? Einer der kälberfressenden Orks.
Im Wesentlichen das Tabellenkalkulationsprogramm. Und das Tabellenkalkulationsprogramm kann auch auf allem sein. Es könnte auf dem PT sein. Es könnte auch auf dem TRS-80 sein. Man bräuchte dafür etwas zusätzlichen Speicher. Aber ja, man könnte das auch ausführen und Speicher hinzufügen. Nachträglich ist das auch durchaus möglich. Sie hatten einen Adapter, der Ihnen zusätzlichen Speicher geben würde. Also anstatt 4 Kilobyte könnten Sie 20 Kilobyte haben. Und dann können Sie grundlegend Excel-Tabellen und Buchführung und so weiter. Und es gab auch einige Technologien. Ich hätte bringen können, ich habe eine Suite, ich habe ein Buchhaltungssoftware-Paket, auch wenn es nicht in Leder gebunden ist, hat es zum Herbst hin das weiche Vinyl. Und es
die man zusammendrücken
drei.
Kann. Das Vinylmaterial, wo innen Schaum ist und man drücken kann.
Oh. Also nicht ganz in Leder gebunden, aber es versucht definitiv es
das
zu imitieren.
Beste.
Ja, es versucht es zu imitieren. Drei Bände. Es hat alle Software, die ich möchte. Alles.
Ist es auf Disk oder auf
ich
Band?
Ich glaube, es ist auf einer Disk. Es würde definitiv später kommen. Ich meine, so könnte ich es anwenden auf das TRS-A 80 Modell 3, das ich habe. Und das hat immer noch dasselbe Röhrengerät wie das Modell 1. Es ist Fernsehen, aber jetzt ist es eine Röhre, die drin ist.
Zu den nachfolgenden Generationen sollten wir gelangen, aber wir müssen einige der Spezifikationen durchführen. Du hast es bereits erwähnt. Die Standardkonfiguration betrug 4 Kilobyte, was heute, wenn man es hört, absolut dürftig ist. Aber Speicher war sehr teuer. Ja, das war er. Extrem teuer und die Preise fielen schnell. Ich meine, 3-4 Jahre später, das wäre gewesen, 3 oder 4 Jahre später, hattest du den VIX 20, war
16 Kilobyte, ja.
Viermal weniger. Und
dann 1 oder 2 Jahre später hätten sie den Commodore 64 mit 64 aktiven Speicher. Ja, das wäre astronomisch teuer gewesen.
64 Kilobyte hatten den Preis in die Höhe schnellen lassen. Also 4 Kilobyte, was respektabel war. Sie hatten, wie erwähnt, eine Kassettenschnittstelle, mit der sie Programme speichern und laden konnten. Sie hatten diesen monochromen Monitor, der 64 mal 16 Text hatte. Das ist also das. Und sie hatten einen Zilog Z80. Z80, da ist der Amerikaner in Ihnen.
Es heißt Z80, allerdings könnte es auch Z80 heißen, aber das ist eher ein englischer Begriff. Aber in Amerika nennt man es normalerweise Z80. Ich denke, Z80 zu sagen, ist eigentlich eine bessere Art und Weise, aber das ist nebensächlich.
Okay, der Punkt ist 1,77 Megahertz, was gar nicht schlecht ist. Und du hattest Basic im ROM, was ein großer Verkaufspunkt
ist. Ja, war es, denn viele spätere Firmen hatten Basic auf einem Band oder einer Kassette. Du hast Coleco erwähnt. Nun, bei ihrem Computer, dem Coleco Atom, musste man Basic von der Kassette ausführen.
Also ich meine, alle drei der Trinität hatten grundlegende, ich denke, oh nein, musste Apple nicht auch anschließend
liefern. Es könnte ein Fehler gewesen sein, aber es hatte ähnliche Grundlagen im Sinne, dass es ein integer Basic war. Sowohl der TRS-80 als auch der Apple II hatten ein einfaches Basic. Das hatte keine Gleitkommazahlen, weil das viel Platz benötigte. Also arbeitete es mit Ganzzahl-Maps, wie du gesagt hast, den 16-Bit-Ganzzahl-Maps. Dadurch konnten die Werte nur bis 65.000 reichen, als es darum ging, es zu tun. Für Gleitkommazahlen brauchte man normalerweise 32-Bit oder im Grunde das Doppelte. Und man benötigte auch die Mechanismen und Routinen, um tatsächliche Gleitkommazahlen zu verwenden. Das nahm viel mehr Platz ein. Also als sie neue Sachen herausbrachten oder so, aktualisierten sie das grundlegende Niveau auf, ich glaube, es waren 12 Kilobyte dafür, aber das hatte die Fähigkeit, 32-Bit zu verarbeiten. Gleitkommazahlen, die die meisten Grundlagen in dieser 8-Bit-Ära hatten. Und man kann immer noch mit 32-Bit-Gleitkommazahlen arbeiten. Aber heutzutage kann man bis zu absurden Gleitkommazahlen gehen. Aber ich schweife wieder.
Ja, es gibt keinen Kontext von heute. Man kann das nicht wirklich mit heutigen Computern vergleichen. Das wäre, ja, also man könnte das erweitern durch den späteren Kauf einer Erweiterungsschnittstelle, die sehr computermäßig aussieht. Es ist wie eine Box, grausilberner Look, glaube ich.
Ja, das war das große Ding für sie,
ja,
das graue
man
Silber.
Man stellt es unter den Monitor und es sieht gut aus. Und es hat einen Floppy Disk Controller, einen Erweiterungsport, einen seriellen Port. Man konnte RAM bis zu 32 Kilobyte einfügen. Man hatte ein Signal.
Signale, es sagt Signale für eine Echtzeituhr. Ich weiß nicht, warum man eine Echtzeituhr brauchen würde.
Dafür daran.
Es gibt tatsächlich einen Grund wegen der ganzen Verbindung mit Radio Shack und der Elektronik. Sie haben tatsächlich viel Heimautomatisierung früh gemacht. Man spricht von Smart Homes und davon, Dinge herauszufinden. Und all das wurde mit Radio Shack Ausrüstung gemacht. Dann, also 1970er Jahre, jetzt war es sehr einfach und du hattest keine Art von Rückmeldung. Es waren im Wesentlichen nur Timer, aber du konntest einen Timer für deine Vorheizungen, für Lichter, all das in den 80er Jahren, in den 1980er Jahren machen.
Stell dir vor, du hast einen TRS-80 und beginnst mit der Hausautomation in den 80er Jahren. Ich meine so um 1978, 79. Das wäre, ich meine, ja, wenn man von Spitzenleistungen spricht. Ja, ich meine, das ist wirklich ein ganz anderes Niveau von.
Und man kann es timen und sequenzieren. Ich habe tatsächlich ein paar Bücher über die Schnittstelle des TRS-80 mit verschiedenen Werkzeugen. Es gab auch viele Bücher darüber, wie man es mit anderen Computern macht. Aber der TRS-80 wirklich, weil er wieder den Radio-Shack-Winkel oder den Radio-Shack hat. Quelle. Es war also bereits auf die Nutzung dieser Elektronik ausgerichtet. Damit nun, ich würde nicht sagen, dass es kompatibel war, weil man tatsächlich selbst löten musste. Aber da war noch mehr. Es gab mehr Überkreuzungen, wenn Sie den Begriff verstehen, wo Sie im Laden sind, es haben. Und dann haben Sie diese Komponenten und dann können Sie die Bücher für diese Komponenten finden, um damit zu arbeiten. Also während man es nicht einfach einstecken und loslegen kann, kannst du trotzdem die notwendigen Ressourcen finden, um es zu tun, da du Amerikaner bist und da du...
Kein Zweifel, dass Sie in Ihrem Leben in einem Radio-Scheckladen waren. Ja, war ich. Erinnern Sie sich daran, wie es war, als Sie das erste Mal in einen solchen Laden kamen? Wie fühlt es sich an? Wie hat es sich angefühlt?
Oh, interessante Mischung, weil die Geschichten, an die ich mich erinnere, die erste Hälfte für den Verbraucher sind. Also das ist, wo man seine Fernbedienung hätte. Man hätte seine Alltagsgegenstände, seine Stereos, seine verschiedene Werkzeuge und ferngesteuerte Autos. Sie waren sehr begeistert von ferngesteuerten Autos. Das war die große Sache, an die ich mich erinnere. Aber hinten im Laden, abseits von den ganzen Stereoanlagen und so weiter, hatte man die Rohelektronik. Da gab es die Chips, die Widerstände. Man hatte alle grundlegenden Elektronikteile, die man wollte. Vielleicht gab es auch einige Bausätze. Aber hier, wenn Sie einen Teil brauchten, würden Sie es von dort bekommen. Also war Radio Shack eine Art Mischung, zumindest in den späteren Jahren, war eine Mischung aus den einfach zu bekommenden Sachen. Man kauft einfach und nimmt die Elektronik, die man wollte, mit nach Hause. Es gab einen kleinen Aufpreis, weil es alles schön verpackt war und den Markennamen trug. Ich meine, man konnte immer zu einem Distributor oder einem nicht Radio Shack gebrandeter Elektronikladen und dann direkt so kaufen. Normalerweise bekommt man bessere Preise, aber man bekommt nicht den Markennamen und dann bekommt man einige Dinge, die irgendwie dazwischen liegen. Aber Radio Shack, daran erinnere ich mich, hatte die elektronischen Spielzeuge, hatte die ferngesteuerten Autos. Das war einer der großen Orte, wo man halbwegs ordentliche Elektronik bekommen konnte. Man konnte sehr günstige Sachen bekommen oder auch ziemlich teure ferngesteuerte Autos dort. Es gab auch Stereoausrüstung und natürlich Fernseher.
Ich meine, es ist interessant, weil sie anscheinend immer noch die Amateurfunk-Community und alle Leute, die einfach mit Elektronik basteln wollten, angesprochen haben, was man sich nicht so vorstellen würde wie einen zeitgenössischen Medienmarkt oder was auch immer wir jetzt haben. Selbst ein Kabel kostet das Dreifache dessen, was es kosten sollte. Und ja, ein Kabel ist wie, ja, ich habe das schon erlebt, ein Kabel ist bereits wie fortschrittliches Zeug, das bereits als etwas gilt, das fortschrittlich ist.
Ja, das könnte alles man, ja. Ein Kabel, ja, du könntest ein Hammerkabel für
kaufen.
Ein Hammerkabel für, ja, 10 Euro oder so bekommen. Da
ja,
hast du es
das
schon
Zeug,
fortgeschritten.
Ich spreche nicht von Lötstationen oder, oh nein, das wirst du nie sehen, dass ein Kabel schon so ist. Und das ist schon seit einer Weile so. Ich erinnere mich, dass sogar in den 2000er Jahren wie das Fortgeschrittenste, wonach man fragen könnte, wäre ein spezielles Druckerkabel oder sowas. Es gibt kein, weißt du, du kannst nicht kaufen wie, wie Platinen oder Sachen, um direkt dort etwas zu löten. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mich an keines davon erinnern.
Ja, nun ja, Mediamarkt hatte die CDs, du hattest die Geräte, du hattest viele Kaffeemaschinen, viele davon.
Das stimmt.
Du hattest die Fotos, du hattest die. Es fühlte sich eher wie ein Sears oder im Grunde ein Kaufhaus an. Es ist ein Kaufhaus vielleicht.
Ich denke, mein Vergleich ist falsch, weil wir natürlich auch solche Geschäfte in Deutschland hatten. Aber bei Konrad und Reichelt.
Und sie wurden genannt.
Und
ja, ich habe davon gehört.
Sie waren wie die spezialisierten
Ich würde gerne zurückgehen zu einem Konrad, wenn es die noch gibt. Sie sind alle geschlossen,
nein,
oder?
Ich glaube, ich habe eine Nachricht auf golem.de gelesen, die wir hier und jetzt erwähnen sollten, dass der letzte nahe dran ist.
Ich hätte gerne einen gesehen. Ich denke, du hättest einen davon sehen sollen.
Ich weiß nicht, aber Berlin hatte zumindest einen.
Ich würde gerne ein gutes Elektronikgeschäft in Berlin finden.
Nun, Hinweise dazu und auch zu zukünftigen Gästen und Themen an Golem, nein, an Podcast bei golem.de, bitte. Jetzt zurück zur Geschichte des TRS-80. Also es fing ziemlich gut an und dann es hat weiterhin gut abgeschnitten. So gut, dass es tatsächlich Nachfolger gab. Wie Sie sagten, es gab.
Du hast gesagt, du hast eine 3, also war das wahrscheinlich eine 2. Ja, die 2, okay, das Modell 3 ist im Wesentlichen ein Modell 1 mit dem Speicher. Also hat es 48 Kilobyte statt 4. Es hat das grundlegende Level 2. Also hat es ein Gleitkomma. Es hat einen eingebauten Monitor, der immer noch derselbe Monitor wie das Level ist. Es ist der Fernseher, aber diesmal nur die Röhre. Die Röhre und ein Teil der Elektronik zur Dekonstruktion. Und es hat zwei Diskettenlaufwerke oder 5¼ oder im Wesentlichen das standardmäßige 5¼ Stuttgart-Design. Nun, das Modell 2 hatte weniger Speicher. Ich glaube, es waren 32 Kilobyte, aber es hatte 8 Zoll Stuttgart-Laufwerke. Und dann gab es das Modell 4, das, denke ich, Verfeinerungen hatte und auch, denke ich, hochauflösende Grafiken, was den anderen Modellen fehlte. Sie hatten ziemlich einfache. Also war es 128 mal 48 Pixel, auf die man zugreifen kann, während gewöhnlichere Maschinen, insbesondere als die 80er begannen, hatte man etwa 192 oder 256 oder 300 im Vergleich, also mussten die Grafiken verbessert werden. Und da kam das Modell 4 ins Spiel. Es gab auch die Farbcomputer, die im Wesentlichen die Heimreihe für mehr Spiele für den Gamer waren, die im Wesentlichen gegen den Commodore 64 und den Commodore Vector konkurrierten.
Also waren sie kompatibel?
Oh, natürlich nicht. Es sind die 80er Jahre. Ja, klar. Damals, ja, die Ära der 8-Bit-Computer. Es gab sehr wenig direkte Kompatibilität, selbst zwischen typischen Maschinen. Sie haben hier tatsächlich Beispiele. Sie haben einen Commodore 64 oder einen 128 und dann haben Sie einen...
Oh, ich wünschte, es wäre 28, aber es ist 128. Es ist ein Commodore
und
64.
Es ist ein Plus 4. Und du hast den Plus 4, du hast den Commodore 16. Sie sind nicht kompatibel. Nein, gleiche Firma.
Und fast dasselbe Aussehen. Jetzt, okay, da hast du mich. Da hast du mich, aber sie heißen nicht C16 Modell 1, 2 und 3. Sie haben unterschiedliche Namen.
Die sind kompatibel. Jetzt die Modelle der Commodore, der TRS-80 ist kompatibel. Modell 1, Modell 2, Modell 3, Modell 4 sind kompatibel. Es war der, als ich den Farbcomputer, den Cocoa, eingeführt habe, sage ich, das ist nicht kompatibel. Weil es eine völlig andere Architektur und tatsächlich einen ganz anderen Prozessor verwendet. Aber es sind nicht die schönen, hübschen oder sollte ich sagen, die schwarz-weißen, die ich habe.
Aber das Modell 2 sieht völlig anders aus als das Modell 1. Es wirkt viel, ich würde sagen, schlanker, aber ich bin mir nicht sicher, was sie damit wollten. Es hat den Fernseher. Stilästhetik mit dem nicht zentrierten Bildschirm. Aber rechts gibt es ein Laufwerk, was Sinn macht, denke ich. Und dann hat man einen separaten Schlüssel.
Befindet sich der Computer, die Tastatur, ist es in dem, wenn in dem Model 3, das ich habe, nein, tut es nicht. Der Computer befindet
Lass
sich tatsächlich hinter dem Bildschirm. Beim Model 1, ja, es ist sehr ähnlich. Das Model 1 und das Model und der Commodore 64 sind sich in der Form sehr nahe, dass sie eine Tastatur über dem Computer haben. Beim Modell 1 ist sie da, sie ist über dem Computer. Sie würden also im Wesentlichen direkt auf dem Computer tippen. Bei Modell 2 bin ich unsicher. Es könnte ein... Linie, im Wesentlichen ein sehr dickes Kabel, das zur Maschine führt. Ich vermute, dass sie dasselbe wie beim Model 3 machen und den Computer hinten haben und dann nur ein Kabel zum Keyboard führen. Wir hatten den TRS-80, wir hatten die TRS-80-Modelle, die folgten. Keines davon, meines Wissens, kam mit Erfolg nach Europa. Oder doch, ich erinnere mich nicht, die TRS-80s sind eigentlich nicht einmal in den Vereinigten Staaten gut bekannt. Sie wurden von Commodore sowie von Apple und IBM abgelöst. sie waren noch in den späten 80er Jahren präsent, aber weil Tandy auf die IBMs umgestiegen ist, mit dem Tandy 1000 und seiner Marke, die der Vorgänger oder in diesem Fall die TRS-80s verschwanden und wurden nie wirklich geliebt. Sie waren praktisch im Sinne von billig, sie erfüllten ihren Zweck, aber niemand hatte die Liebe oder die, sie hatten nicht die Leidenschaft, die einige der anderen hatten, denn es gab den Commodore und der war für viele recht leidenschaftlich, weil es ihr erster Computer war. Es war auch ein Spielecomputer, also die Kinder, so wie ich, würden sich zum Commodore hingezogen fühlen, auch wenn man es irgendwie nahm. Man schaut auf die Grundlagen und der Commodore 64 war im Grunde schrecklich. Aber man hatte nicht diese emotionale Bindung mit dem TRS 80 und dann, wie man es mit dem Apple II hatte. Nun, ich denke, der Apple II hatte ein wenig mehr, weil man im Grunde Jobs und Wozniak hatte und du hast auch diesen sehr hohen Betrag für dieses hübsche Ding bezahlt, also hattest du irgendwie das Gefühl, dafür kämpfen zu müssen.
Auch hatte es viele Vorteile, du hast es bereits erwähnt, es hatte Erweiterungsmöglichkeiten, es war ein wirklich guter Computer. Man sollte es nicht unterschätzen. Zurück zum TRS 80, du hast Software erwähnt. Was wir ausgelassen haben, waren Spiele. Gibt es Spiele?
Ja, die gibt es. Es gibt einige gute Spiele, es gibt auch einige Demonstrationsspiele. Eines davon heißt The Dancing Demon. Das wird oft als eines der beliebtesten im Chat angesehen, weil ich denke, dass es eine der besseren Animationen hat. Es gibt tatsächlich auch einen Flugsimulator, der hat tatsächlich dreidimensionale Grafiken gemacht. Also während man nicht die Details, sagen wir mal, mit dem Apple II haben konnte, hatte man das. Es gab solche Grafiken. Dann so ziemlich alle Textspiele. So wurden zum Beispiel die Zorks definitiv übertragen, weil das relativ einfach zu machen ist. Also textbasierte Spiele, Infocom war wahrscheinlich dabei, welche anderen, die meisten, aber es gab wirklich nicht sehr viele Spiele auf den TRS-80ern selbst. Diese wurden auf die Farbcomputer übertragen. Dort wurden viele Spiele gespielt, also hatte man seine Munchers und so weiter. Nun, es gab einige Spiele, die zurückgebracht wurden, aber Spiele waren nie eine Sache für den TRS 80. Er wurde nie als Spielkonsole betrachtet. Er war eine sehr geschäftsorientierte Maschine.
Okay, also ist das wahrscheinlich auch ein Grund, wie du gesagt hast, dafür, dass es ein eher unbekannter und vergessener Computer, weil du keine emotionale Bindung dazu hast. Wenn du keine emotionale Bindung dazu hast und es nur ein kleiner Computer aus den frühen 80ern ist, meine ich. Es hat sich offensichtlich ziemlich gut verkauft. Es hat einen Einfluss gehabt, zumindest für seine Firma, damit Radio Shack weiterhin Computer produziert. Du hast gesagt, sie wechselten zu PC-kompatiblen Geräten und entfernten auch den Namen Radio Shack. Und da ist eins, ich meine, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber eine Ansicht dazu ist, dass sie den Namen Radio Scrap oder Trash 80 loswerden wollten, die Synonyme für diese Computer waren.
Richtig, weil sie nicht die persönliche oder öffentliche Wahrnehmung hatten, wie zum Beispiel das Atari oder der Commodore. Der Trash 80 ist ein häufiges Klischee. Es lag daran, dass er nicht die hübschen Grafiken hatte. Er hatte nicht das Aussehen und es wurde als minderwertiger Computer betrachtet. Obwohl er einwandfrei funktionierte, hatte er alle notwendigen Werkzeuge dafür. Und für einen Geschäftsinhaber kann es viel tun. Und natürlich tat es etwas, was die meisten anderen nicht taten, nämlich den Bereich der Heimautomatisierung wegen seiner Verbindung mit Radio Shack. Ja, tatsächlich erwiesen sich die Tandy-Geräte eine Zeit lang als sehr nützlich. Der Tandy 1000, die PC-kompatiblen, sie haben tatsächlich ein wenig vorangetrieben. Sie haben einige der Grenzen verschoben, weil der IBM zu der Zeit der IBM-PC keine tollen Grafiken hatte, das alles nicht hatte, aber der Tandy 1000 hatte das. Deshalb gibt es den Tandy-Standard. Wenn Sie sich frühe PC-Grafiken ansehen, werden Sie Tandy dort sehen. Das liegt daran, dass Tandy für mehr Farben in diesem 320, diesem Raum, der üblicherweise mit dem CGA, es ging darüber hinaus und wurde in den frühen 80er Jahren mit den IBM-kompatiblen Computern als eine brauchbare Option für Computergrafik betrachtet.
Wir kommen zu dem Modell, das Sie mitgebracht haben, denn natürlich konnten Sie das Modell 1 nicht wegen des Platzes und der Transportfähigkeit mitbringen, würde ich sagen. Sie haben jedoch eines dabei. Aber bevor wir dazu kommen, noch eine letzte Sache. Also wenn jemand, der diesen Podcast hört, möchte, die TRS 80 Tage erneut erleben möchte, welche Optionen gibt es heute? Ich meine, offensichtlich haben Sie gesagt, dass Sie Ihren aus den USA mitgebracht haben. Also wenn ich zum Beispiel im Januar nach Las Vegas fahren würde. Wenn ich einen mitnehmen und hierher bringen könnte, selbst wenn mir jemand den Computer kostenlos geben würde, wäre es sehr, sehr teuer, ihn hierher zu bringen.
Der das Versand hoch. Würde 150 bis 200 Euro nur für den Versand.
Und wir haben bereits festgestellt, dass es wahrscheinlich nicht hoch.
Es gibt keine große Chance, einen Gebrauchten in Europa zu finden, oder? Nun, lassen Sie mich dazu eine Sache sagen. Das Netzteil für mein Modell 1, das ich gerade gefunden habe, ist ein europäischer Stecker. Also Sie sind irgendwo dort draußen. Sie sind irgendwo dort draußen. Wenn du daran interessiert bist, jemanden aufzuspüren, vermute ich, dass du einen finden
ich
könntest.
Ich sehe eins auf eBay. Es kostet 200 Euro und es ist ja, der Schlüssel.
Und, offensichtlich. Dann musst du es einfach nur anschließen. Aber du brauchst vielleicht ein Interface. Ich weiß nicht, ob es die Tastatur oder das Model 1 ist, weil es ein Interface gibt. Es muss mit dem Monitor verbunden sein.
Wieder sehe ich ein Benutzerhandbuch für 40 Euro. Wenn man also nichts hat, hat man zumindest das. Aber was sind die echten Optionen im Moment? Gibt es eine Emulation?
Ja, das gibt es. Es gibt definitiv viele Emulatoren dafür. So kann man hineingehen und Dinge überprüfen. Ich überlege, ob ich einen Emulator benutzen könnte, um etwas Basic zu programmieren, weil es das Bearbeiten am Computer ist interessant, weil das keine Bearbeitung erlaubt. An allen Stellen, aber du kannst die Zeile eines Codes bearbeiten und es ist sehr tiefgehend in dem Sinne, dass du viele Kontrollmöglichkeiten beim Bearbeiten hast. Aber wenn man kein Handbuch hat, ist es sehr verwirrend und es wird zu einem Problem. Also sind die 40 Euro wahrscheinlich gerechtfertigt.
Ich weiß nicht, gibt es etwas, wenn man so einen Computer hat, einige Computer, sie haben bekannte Schwachstellen, sie wissen, die Kondensatoren sind alle, wissen sie. Gibt es etwas, das ihnen bekannt ist? Nichts.
Dass ich weiß für den Kondensator, ich habe keine schwachen Kondensatoren gesehen.
Also mussten Sie keine Wartung an Ihren Modellen durchführen, weil Sie einfach einschalten und...
Ja, sie waren eingeschaltet. Ich könnte überprüfen. Ich könnte den alten Kondensator überprüfen, der mit der Zeit definitiv ausläuft. Ich könnte wahrscheinlich wie ein halbes oder ein ganzes Jahr damit verbringen, nur die Kondensatoren in allen meinen Systemen zu ersetzen.
Ich meine, es gibt Fälle wie beim Amiga. Ich glaube, es sind 600 und 1200, wo man viele Teile austauschen muss, weil sie dafür bekannt sind, dass sie alle kaputt gehen.
Also, ich habe eine Ersetzung an einem 1200 gemacht. Ich habe einen 1200 gemacht.
Vorsicht, denn,
Und ja, ich musste dafür alle Kondensatoren
genau, das meine
ersetzen.
Ich. Das ist mehr die Art von Sache, die ich meine. Aber wenn es so eine Schwachstelle nicht gibt, umso besser.
Ich glaube nicht.
Ja, großartig.
Ja, sie haben nicht so viele geschnitten. Ich denke, die Komponenten waren damals besser gebaut. Ich weiß es nicht. Du kannst diese Annahme treffen.
Ja, andererseits gibt es diese berüchtigten Reefer-Transistoren, die definitiv sind.
Ja. Danke, dass du mich an die Reavers erinnert hast,
also,
weil ich sie an meinem TRS 80 Modell 3 ersetzt habe, da die Stromversorgung, während der Rest der Stromversorgung in Ordnung ist. Die Reavers auf jeden Fall, weil ich die Risse sehen konnte. Also habe ich sie ersetzt. Daran hatte ich nicht gedacht. Danke. Gern geschehen. Ja, oh, die Reavers, man könnte wahrscheinlich ohne sie auskommen, aber ich hatte einen Freund, der welche hatte, also habe ich darum gebeten.
Jetzt kommen wir zu dem ersten Computer, den wir erwähnt haben, dem ersten TRS-80, den wir in diesem Podcast schon vor einer Ewigkeit erwähnt haben, als wir ihn gestartet haben. Es ist das TRS-80 Modell 100. Und ich sagte, es ist weder TRS noch ist es 80. Ich sagte, es sei nicht TRS, weil es tatsächlich ein Modell von einer japanischen Firma namens Kyocera ist. Genau. Und es ist nicht 80, weil es keinen Z80 hat, aber es hat eine CPU darin, die eine 80 hat. Es scheint ein Intel 8085 zu sein, was seltsam ist.
Das klingt nach einem Tipp.
Wie das ein seltsamer Chip ist. Also es ist ein tragbarer Computer. Und nicht nur das, er ist wirklich tragbar. Er passt sogar in die Tasche. Es ist, ich denke, man könnte wie...
Vielleicht in einem Rucksack.
Ja, das meine
wie
ich.
Ein Rucksack. Also. Ja, es ist sehr leicht. Ich halte es gerade und ich habe... Man kann es in einer Hand halten. Es ist ein übermäßig dicker iPad. Es ist im Grunde...
Das könnte man sagen, ja.
Es ist ein sehr dickes iPad mit einer Tastatur.
Und es ist ein bisschen schwerer als meine sehr leichte, normale Notiz.
Buch mit einem 0,3 Kilogramm, das ist nicht viel. Ich nehme an, das ist ohne Batterien. Ich habe das Gefühl, dass dies fast nur eine Tastatur wäre.
Hallo,
okay,
gut,
okay.
Dass wir frei haben.
Ich lese nur, was hier steht. Und es läuft mit 4 AA-Batterien. Ja, welche ist... Erstaunlich für fast 20 Stunden. Ja, für etwa 20 Stunden. Es ist, dass es keine, die LED oder sagen wir, das Display ist ein sehr klassisches LCD. Hintergrundbeleuchtung.
Das tut es.
Ja, keine Hintergrundbeleuchtung. Es hat das übliche LCD-Geisterbild. Man kann den Kontrast ändern, aber ja, es war einfach, es war sehr gut. Für Reporter in den 80er Jahren, weil sie es mitnehmen und dann ihre Korrespondenz eintippen konnten. Und es hat einen RS-232-Anschluss, sodass sie diese Informationen versenden konnten. Und es hat auch einen guten T-Bar.
Oh, vielen Dank.
Ja, es hat einen schönen, es hat eine sehr schöne physische Tastatur. Die mechanische Tastatur, über die alle gerne sprechen.
Nun, wenn wir sagten, dass der TRS-80, das Original, ein Erfolg war, dann war dieser hier noch mehr, weil er unter verschiedenen Marken verkauft wurde, wurden insgesamt weltweit rund 6 Millionen Stück davon ausgeliefert, was bedeutet, im Gegensatz zum TRS-80, über den wir in diesem Podcast gesprochen haben, kann man tatsächlich jetzt einen kaufen. Und zwar für nicht sehr viel Geld. Ich meine, alles ist heutzutage teuer, wenn es Retro ist. Aber es ist möglich, so einen zu finden. Und sie funktionieren normalerweise. Und es ist, ich denke, es ist ein nettes, ja.
Wenn Sie damit anfangen möchten, ist das wahrscheinlich ein sehr guter Anfang. Sie müssen sich nicht allzu sehr um Herz oder Spannungen sorgen. Alles, was Sie tun müssen, ist, ein paar Batterien einzulegen. Sie müssen sich mit Kassetten auseinandersetzen oder einen Weg finden, Daten hinein und herauszubekommen. Das ist jedoch alles.
Jetzt gibt es einige Vorbehalte. Einer davon ist, dass dieser Computer nicht zählen kann über dem Jahr 2000.
Ja.
Also was auch immer Sie tun, Sie sollten sicherstellen, dass es vor dem Jahr 2000 passiert, was im Allgemeinen eine gute Art von Ratschlag ist, denke ich, ich könnte es haben
das
sehen.
Das Problem, das von Anfang an eingebaut wäre, aber es gibt die Möglichkeit, zusätzliche ROMs zu haben. Es gibt einen Schalter und
es
kommt
gilt
auch
für
mit
Computer,
Grundlagen.
Dass also, man, ja, man kann einige grundlegende Fähigkeiten erlernen. Und es hat bis zu einem gewissen Punkt historischen Wert, in Deutschland, weil es ein Hack in den 80er Jahren. Es heißt
danke.
Der BTX-Hack. Hast du jemals davon
Nein,
gehört? Es gab eine Art Online-Dienst, den die Deutsche Post hatte. Es wurde BTX für Bildschirmtext genannt. Wie
Wer ist das?
Bildschirmtext. Und du konntest dich einloggen. Und der CCC, der Hackerclub in Deutschland wollte beweisen, dass es unsicher ist, damit man sich einhacken kann und persönliche Daten lesen kann, was die Post für unmöglich hielt. Ups, aber sie, ja, offensichtlich schafften sie es, in das Konto einer Bank zu gelangen, aber nicht in ihr Bankkonto, sondern in ihr BTX-Konto. Und dann hatten sie die Bank. Sie nannten ihre Website, wie auch immer sie hieß, die sie jedes Mal mit $9.99 belastete. Wow. Und es gab einen Punkt im gesamten Hack, an dem dies automatisiert werden musste. Die Bank musste, wissen Sie, automatisch. Und das wurde erledigt. Mit einem TRS 80 Modell 100, das ich nie kannte. Aber ich fand es heraus, als ich die Recherche für diese Episode machte. Es ist seltsam. Okay, Richard, vielen Dank, dass du hier bist und mit mir über den TRS 80 sprichst. Danke an euch alle, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast ist. Ich weiß es nicht. Wir werden heute wohl noch einen letzten Kaffee trinken. Und wenn du Richard treffen möchtest, bist du wahrscheinlich beim nächsten Vintage Computing Festival dabei. Brian, sind wir bereit? Ist das so?
Ja, ich bin regelmäßig bei unseren monatlichen und zweiwöchentlichen Treffen, virtuellen Treffen. Wir machen ein virtuelles Treffen, bei dem wir eine Gruppe von Freunden uns einfach treffen und abhängen. Wir beschäftigen uns mit alten Computern. Wörtlich, eigentlich plane ich morgen zu einem Ort namens eLab oder Berlin Creators zu gehen. Und dort stellen wir einfach alte Computer zusammen und spielen einfach mit ihnen. Also werde ich wahrscheinlich meinen Cocoa 2 Computer mitbringen, weil ich sehen möchte, ob ich ihn zum Laufen bringen kann. Ich möchte ein Mod installieren, damit ich mehr anzeigen kann, als nur das VR-Signal, das dort ist. Und dann in 3 Wochen, am letzten Samstag jedes Monats, haben wir ein Amiga-Treffen, wo wir Amigas aufstellen. Im Allgemeinen. Aber jeder Computer kann mitgebracht werden. Und wir helfen gerne, wenn Sie Probleme damit haben oder einfach nur Hallo sagen möchten.
Wir werden Links zu all dem in die Shownotes einfügen. Wenn Sie in Berlin oder der Umgebung von Berlin sind, schauen Sie einfach vorbei oder besuchen Sie die VCFP. Was in einem Jahr ist, nehme ich an. Ziemlich lange bis zum nächsten VCFP, denke ich. Aber all die anderen Dinge passieren. Und wenn Sie etwas über Retromedien im Allgemeinen lesen möchten, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, auf golem.de nachzusehen. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Menschen, die das hören, Deutsche sind. Ich bin mir nicht einmal sicher, wo dieser Podcast in das ganze Podcasting passen wird, das ich mache. Aber das werden wir gemeinsam herausfinden. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Richard.
See you next time.
Bis zum nächsten Mal.